Herr Scholz hat mal wieder bewiesen, selbst wenn er mit beiden Gummistiefeln in der Realität steht, dass er es dann vorziehen wird, Titus, Adrian, mich und Richie verhungern zu lassen, bevor er einfach ausspricht, was denn wirklich die Sache ist.
Das war Wolfgang Metzeler-Kick, der seit über 3 Monaten im Hungerstreik für das Klima ist. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Katharina Schubkowski, Redakteurin der Taz und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hi Verena.
Hallo Katharina. Heute ist der 6. Juni 2024 und wir sprechen hier wie immer über die 3 wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Zuerst schauen wir uns an, wie es bei den Hungerstreikenden für das Klima steht. Da gibt es eine neue Entwicklung. Dann gucken wir uns neue klimawissenschaftliche Befunde an, die leider ziemlich beunruhigend sind. Und schließlich reden wir darüber, wo Deutschland beim Klimaschutz steht. Dazu hat der Expertenrat für Klimafragen ein Sondergutachten vorgelegt.
Ja, am heutigen Donnerstag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, haben 2 der Hungerstreikenden für das Klima ihren Hungerstreik entschärft, zum Teil sogar ausgesetzt, allerdings nicht ganz beendet. Nochmal kurz der Kontext. 4 Männer, 3 Ingenieure, einer, der einfach sagt, er ist Aktivist, befinden sich zum Teil seit 3 Monaten im Hungerstreik für das Klima. Die haben ein Camp im Berliner Regierungsviertel und waren in den vergangenen Tagen in den Nachrichten sehr präsent, weil sie durch den Hungerstreik einen lebensbedrohlichen Zustand erreicht haben. Vor allem der 49-jährige Wolfgang Metzeler-Kick, der seit 92 Tagen hungert, schwebt in Lebensgefahr. Schwebte, kann man jetzt wohl hoffentlich sagen. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist er hoffentlich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Aktivisten hatten eigentlich angekündigt, ab heute Donnerstag auch in den Durststreik zu gehen. Und das hätte für Wolfgang Metzeler-Kick wahrscheinlich schnell zum Tod geführt, weil er eben schon so unterernährt war. Er war schon in der vergangenen Woche kollabiert und im Krankenhaus behandelt worden. Wir hatten das auch schon hier im Klima-Update berichtet.
Heutigen Donnerstag hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung angekündigt und auch abgegeben. Und auf die wollten die Streikenden reagieren, denn sie wenden sich mit ihren Forderungen ja an Olaf Scholz. Sie fordern vom Bundeskanzler, er soll die Wahrheit aussprechen, was den Zustand des Klimas angeht. Konkret fordern sie, dass Scholz in einer Regierungserklärung sagt, dass erstens die Klimakrise den Fortbestand der menschlichen Zivilisation extrem gefährdet, zweitens, dass es kein CO2-Restbudget mehr gibt, sondern schon jetzt hunderte Milliarden Tonnen CO2 zu viel in der Luft sind. Und drittens, dass jetzt radikale Klimaschutzmaßnahmen erforderlich sind.
Die Aktivisten hatten angekündigt, dass falls Scholz jetzt das heute in seiner Regierungserklärung nicht so sagen würde, wie sie es fordern, dass sie dann eben auch in den Durststreik gehen würden. Das machen sie jetzt aber doch nicht, wie sie heute erklärt haben, sondern sie legen eine Woche Pause ein, zumindest Wolfgang Metzeler-Kick.
Ja, zwar hat Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung die Forderungen der Hungernden nicht erfüllt und das hat er wohl auch nicht vor. Die Haltung des Kanzlers ist ja ziemlich ablehnend. Er hat sich gegen die Methode ausgesprochen und appelliert an die Hungernden, den Streik abzubrechen. Und vor allem hat eine Regierungssprecherin schon in der vergangenen Woche gesagt, der Bundeskanzler und die Bundesregierung werden sich auch durch diesen Streik nicht erpressen lassen. Es wäre schlicht eine Einladung, weiteren Forderungen durch ähnliche Aktionen Nachdruck zu verleihen. Ein Staat darf sich aber nicht erpressbar machen. Zitat Ende. Auf diesen Vorwurf der Erpressung, den ja auch viele Medien aufgegriffen haben, reagieren die Aktivisten jetzt mit der Hungerstreikpause, denn sie wollen nicht als Erpresser dastehen. Sie argumentieren aber auch inhaltlich und begründen, warum ihr Vorgehen keine Erpressung sei, denn bei einer Erpressung droht man jemandem Schaden oder Schmerzen oder Verlust an, wenn derjenige oder diejenige eine Forderung nicht nachkommt. Hier würde der Schaden aber für die Hungernden selbst entstehen und eben nicht für Scholz. Sie drohen ja nicht damit, den Scholz umzubringen, sondern sich selber. Und da ist die Frage, inwieweit man das Erpressung nennen kann. Also so argumentieren zumindest die Aktivisten. Wie würdest du das denn sehen, Katharina?
Also man kann einerseits natürlich annehmen, dass Scholz schon einen Schaden erleiden würde, also einen Image-Schaden, wenn er einen Aktivisten eher sterben lässt, als auf die Forderung einzugehen. Allerdings könnte er auch einen Image-Schaden erleiden, wenn er auf die Forderung eingeht, weil Teile der Öffentlichkeit dann mit Sicherheit sagen würden, er hat sich erpressen lassen und das ermutigt jede radikale Splittergruppe zur Nachahmung. Ich würde sagen, wir können hier nicht voraussagen, was es für Olaf Scholz Image bedeuten würde, so oder so mit dem Streik umzugehen. Und das ist ja auch gar nicht unser Fokus. Aber wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass es ja auch einen dritten Weg für Scholz gäbe, die Situation aufzulösen, ohne sich den Vorwurf der Erpressbarkeit einzuhandeln.
Ja, denn die Forderungen der Hungernden, die sind ja nicht besonders radikal. Also aussprechen, dass die Klimakrise die Menschheit akut bedroht, das könnte Olaf Scholz ohne weiteres tun, auch ohne sich direkt auf die Aktivisten zu beziehen. Und auch, dass das Restbudget an CO2 schon aufgebraucht ist und im Gegenteil wieder CO2 aus der Atmosphäre rausgefiltert werden muss, das ist angesichts der Diskussion um Carbon Capture and Storage der letzten Wochen ja auch nichts Neues. Und ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik, okay, das ist natürlich das Schwierigste für Scholz, das auszusprechen. Aber angesichts der Überschwemmungen in Süddeutschland könnte er sicher einen Weg finden, auch das zu sagen, ohne sich direkt auf die Aktivisten zu beziehen. Denn es ist ja wissenschaftlicher Konsens, dass es nötig ist, viel radikaleren Klimaschutz zu betreiben, als es derzeit der Fall ist, um das Pariser Abkommen auch einhalten zu können.
Die Frage wäre halt trotzdem, was würde das bringen, wenn Scholz das sagen würde? Also klar, die Hungernden könnten ihren Streik erfolgreich beenden, aber ob daraus wirklich ein Umsteuern in der Klimapolitik folgen würde, das ist natürlich überhaupt nicht ausgemacht. Denn wir wissen, wie groß die Widerstände dagegen zum Teil in der Gesellschaft, im Parlament und auch im Kanzleramt sind. Und diese Frage, was bringt das überhaupt, also der Streik und die mögliche Regierungserklärung, was würde die bringen? Diese Frage ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Hungerstreik in der Bewegung, also in der Klimabewegung und in linken Bewegungen generell nicht so viel Sympathie findet. Also ein Grund ist zumindest, dass die Methode nicht dem Outcome angemessen scheint und dass sich viele nicht so viel davon versprechen, wenn Olaf Scholz dieses und jenes erklärt, sein Regierungshandeln ja aber tagtäglich was ganz anderes ausdrückt. Natürlich wäre es besser, wenn der Bundeskanzler viel, viel deutlicher die Gefahren der Klimakrise benennen würde. Also das sehen, glaube ich, bestimmt viele so. Aber das mit dem drohenden Tod eines Menschen zu erkaufen, ist in weiten Kreisen jetzt nicht so das Mittel der Wahl. Hinzu kommt, dass Hungerstreik keine anschlussfähige Form des Protestes ist, sondern was sehr Individuelles. Es kommt ja auch mehr so aus dem Kontext von Gefangenen. Gefangene haben häufig kein anderes Mittel, wenn sie im Knast sitzen, zu protestieren, als das Essen zu verweigern. Dieses Mittel schreibt den Protest auf einen Körper und es fehlt so ein kollektives Wir-Moment, das natürlich Gefangene ganz schwer oder gar nicht erreichen können, aber Menschen in Freiheit halt schon. Es arbeitet zwar nicht jeder Protest mit diesem Wir schaffen das zusammen, wir sind stark Narrativ. Es gibt ja auch andere Gruppen, zum Beispiel so kleinen Gruppenaktionen, Sabotage, Blockaden oder Besetzungen, die nicht immer anschlussfähig sind und zum Teil auch nur begrenzt vermittelbar sind. Aber die haben dann wenigstens noch so einen Wutmoment. Also wir sind wütend, so wütend, dass wir was kaputt machen. Aber der Hungerstreik hat weder das Empowernde noch das Wütende, sondern nur etwas sehr Verzweifeltes und Trauriges. Und das trägt so meine Einschätzung dazu bei, dass sich linke Gruppen und viele Klimaschutzgruppen jetzt nicht zusammentun und in mehreren Gruppen zum Beispiel gleichzeitig Demos für die Hungernden organisieren oder irgendwie anders ihre Solidarität stark machen. Also es ist nicht so, dass es diese Solidarität nicht gibt. Es gibt sie schon, aber sie ist halt nicht so groß, obwohl die Situation der Streikenden ja schon sehr dramatisch ist.
Genau, aber nochmal zurück zu den Ankündigungen der Aktivisten von heute. Also sie setzen den Hungerstreik jetzt zum Teil für eine Woche aus, um deutlich zu machen, dass sie keine Erpresser sind. Sie sagen, das ist jetzt unser Entgegenkommen an Olaf Scholz. Für ihn ist es wahrscheinlich schwierig, sich auf ein Gespräch mit Menschen einzulassen, die in Lebensgefahr schweben. Und deshalb bringen wir uns außer Lebensgefahr, um es ihm leichter zu machen und nicht das Gefühl zu geben, er werde erpresst. Also konkret bedeutet das, dass einer der Männer wieder Saft trinkt. Der geht vom absoluten in den, in Anführungszeichen, normalen Hungerstreik. Das ist der 34-jährige Adrian Lack. Und Wolfgang Metzeler-Kick hat angekündigt, diese Woche das Refeeding zu starten, also auch wieder mehr Kalorien zu sich zu nehmen. Wobei man da natürlich aufpassen muss und nicht einfach wieder normal essen kann. Auch das könnte natürlich tödlich sein. Aber die machen das ja unter ärztlicher Aufsicht. Naja, aber nach Ablauf einer Woche wollen sie, wenn Olaf Scholz bis dahin nicht auf sie eingegangen ist, eben zurück in den absoluten Hungerstreik gehen.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Wahrscheinlichkeit, das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, liegt nur noch bei einem Fünftel, also bei 20%. Mit anderen Worten, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% überschreiten wir das 1,5-Grad-Limit schon in den nächsten 5 Jahren. Das hat der Weltwetterdienst errechnet und in dieser Woche bekannt gegeben. Und bevor wir im Detail darauf eingehen, wollen wir noch einen weiteren Befund erwähnen, der dazu passt. Der EU-Klimawandeldienst Copernicus hat ebenfalls in dieser Woche bekannt gegeben, dass wir jetzt ein komplettes Jahr hinter uns haben, in dem jeden Monat eine globale Rekordhitze gemessen wurde. Das heißt, der Mai war der 12. Monat in Folge, in dem die globale Durchschnittstemperatur so hoch lag wie nie zuvor.
Der Mai war jetzt laut Copernicus 1,52 Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitalter. Und die globale gemittelte Temperatur der letzten 12 Monate lag 1,63 Grad über dem Niveau aus vorindustriellen Zeiten. Also das ist die Zeitspanne von 1850 bis 1900. Das ist ja jetzt beides mehr als das im Pariser Abkommen vereinbarte Limit von 1,5 Grad. Um zu sagen, wir haben das Limit jetzt schon überschritten, würde man allerdings nicht einzelne Monate oder 12 Monate in Folge angucken, sondern 2 Jahrzehnte. Also es geht im Pariser Abkommen darum, ob das Ziel dauerhaft überschritten wird. Und es ist auch ein Langfristziel, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also das Entscheidende ist, wie die Temperaturen am Ende des Jahrhunderts, also 2100, dann sein werden.
Was jetzt bei den aktuellen Messungen hinzukommt, ist, dass wir ja gerade in einer El Niño-Phase sind, in der die Temperaturen natürlicherweise höher liegen als sonst. Aber trotzdem geht die Weltwetterorganisation davon aus, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre die 1,5 Grad überschreiten werden. Dass also zum Beispiel 2024 oder 2025 oder 2026 die globale Durchschnittstemperatur von Januar bis Dezember im Schnitt bei über 1,5 Grad mehr als im vorindustriellen Zeitalter liegen werden. Im Jahr 2023 war es noch nicht ganz so weit. Es war zwar das heißeste Jahr seit 1990, aber die Durchschnittstemperatur lag global gesehen noch knapp unter dem 1,5-Grad-Limit, nämlich bei 1,45 Grad über dem Wert von vor der Industrialisierung.
Die ForscherInnen kommen allerdings auch zu dem Ergebnis, dass die Erderhitzung aktuell so schnell voranschreitet wie noch nie. Allein im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Durchschnittstemperatur um 0,26 Grad erhöht. So einen großen Sprung hat es noch nie gegeben seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert, wobei es natürlich nicht wirklich ein Sprung ist. Also Sprung klingt ja immer so ein bisschen unkalkulierbar und plötzlich. Aber bei der Erderhitzung ist es ja in Wirklichkeit so, dass es kontinuierlich nach oben geht mit der Temperatur und wir quasi, ja, wir wirklich dabei zugucken können, wie es nach oben geht. Die ForscherInnen haben auch gar nicht gesagt, dass sie jetzt überrascht sind von den Ergebnissen, aber sehr wohl haben sie gesagt, dass diese Entwicklungen sehr, sehr dramatisch sind.
Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat jetzt am Mittwoch vorgeschlagen, die Regierungen mögen bitte ein Werbeverbot für Kohle, Öl und Gas erlassen. Denn die wissenschaftlichen Berichte haben zu den Ursachen der rasanten Erderhitzung ergeben, was wir natürlich schon wissen, dass die Emissionen fossiler Brennstoffe der Hauptfaktor der Klimakatastrophe sind. Guterres hat sehr richtig daran erinnert, dass die fossilen Industrien Milliarden darauf verwenden, Klimaschutz zu verhindern und die Öffentlichkeit zu täuschen. Und er rief außerdem zu einem Finanzierungsboykott dieser Industrien auf, also warb auch dafür, dass Finanzinstitute ausschließlich in Erneuerbare investieren.
Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch an, wo Deutschland beim Klimaschutz steht. Dazu hat der Expertenrat für Klimafragen am Montag ein Sondergutachten vorgelegt und das Ergebnis, ja, das kann man in einem Satz zusammenfassen. Deutschland ist beim Klimaschutz eben nicht auf Kurs. Nicht auf Kurs heißt, nach heutigem Stand wird Deutschland sein Klimaziel 2030 eben nicht erreichen, also die Treibhausgasemissionen um 65% runterzubringen gegenüber dem Niveau von 1990. Und auch die Klimaziele nach 2030, da sieht's auch entsprechend nicht gut aus. Das Ziel für 2040, das wird wohl auch nicht erreicht, laut Expertenrat. Da ist ein Minus von 88% vorgesehen. Und leider auch mit der Klimaneutralität bis 2045 wird's auch nichts. Und ja, nicht mal bis 2050. Also wenn man all die Maßnahmen zusammennimmt, die bislang geplant sind.
Das ist jetzt nicht nur eine schlechte Nachricht, was in dem Sondergutachten des Expertenrats steht, sondern es hat auch eine gewisse Brisanz. Denn die Bundesregierung ist vor einigen Wochen zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Mitte März hat Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen die aktuelle Klimabilanz des Umweltbundesamts vorgestellt. Und da kam eben was komplett anderes raus. Diese sogenannte Treibhausgasprojektion fiel nämlich äußerst positiv aus. Projektion heißt vereinfacht gesagt, man rechnet aus, wie viele Emissionen in den nächsten Jahren bis 2030 anfallen werden und ob wir dann bis zum Ende des Jahrzehnts tatsächlich bei einem Minus von 65% landen werden.
Ja, Habeck hat, als er im März die Berechnungen des Umweltbundesamts vorgestellt hat, von einem Erfolg gesprochen. Und ja, seine Erfolgsgeschichte, die ging ungefähr so. Er hat von der Vorgängerregierung eine Klimalücke von 1.100 Millionen Tonnen CO2 hinterlassen bekommen. Das heißt, nach Habecks Rechnung wären bis 2030 über 1 Milliarde Tonnen zu viel ausgestoßen worden. Aber diese Lücke, so Habeck, die ist nun durch die Ampelpolitik geschlossen worden und hat sich sogar in eine Übererfüllung verwandelt. Sprich, nach den Zahlen des Umweltbundesamtes wird Deutschland sogar 50 Millionen Tonnen CO2 weniger ausstoßen als erlaubt. Und Habeck hat dann gesagt, wir sind auf Kurs und wir müssen jetzt nur gucken, dass wir auf Kurs bleiben.
Aber dem widerspricht jetzt der Expertenrat für Klimafragen. Das unabhängige Gremium hat die Berechnungen geprüft und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis als das Umweltbundesamt und Minister Habeck. Der Expertenrat sagt nämlich, ja, die Emissionen werden in den nächsten Jahren substanziell sinken, aber eben nicht so stark, wie es im Projektionsbericht drinsteht. Die Bundesregierung unterschätze die Emissionen, die in vielen Sektoren anfallen, vor allem beim Verkehr und bei den Gebäuden. Und das Fazit lautet, wir sind nicht auf Kurs. Das Klimaziel wird nicht erreicht, sondern das Klimaziel wird verfehlt. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt diese Diskrepanz zustande? Warum fallen die beiden Berechnungen so unterschiedlich aus? Ja, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen.
Ja, ein ganz wichtiger Grund ist, in die Berechnungen des Umweltbundesamtes sind nur Daten bis zum Oktober 2023 eingeflossen. Ja, und diese Daten sind halt mittlerweile zum Teil einfach überholt. Und das betrifft ganz besonders den Klima- und Transformationsfonds des Bundes. Das UBA ist in seiner Projektion halt noch davon ausgegangen, dass dieser Fonds sehr, sehr gut gefüllt ist und viele Klimamaßnahmen damit ganz locker finanziert werden können. Aber seit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts ist das eben nicht mehr der Fall. Und dieses Urteil, das erging ja kurz danach, also im November. Dadurch hat der Fonds viele, viele Milliarden verloren und für viele Klimaschutzmaßnahmen fehlt nun schlichtweg das Geld. Also um nur mal ein einziges Beispiel zu nennen, da hatte auch der Expertenrat darauf hingewiesen, das Deutschland-Ticket. Da wurde angenommen, dass durch das Deutschland-Ticket viele Emissionen eingespart werden können. Doch jetzt ist die Finanzierung des Tickets halt unsicher. Und damit ist natürlich auch unklar, ob das Ticket in den nächsten Jahren tatsächlich die Emissionen so drücken wird, wie angenommen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung sind Förderprogramme. Also wo es Zuschüsse gibt, damit die Leute auf klimafreundlichere Alternativen umsteigen. zum Beispiel bei der E-Mobilität oder der energetischen Sanierung von Häusern und so weiter. Das ist natürlich wirklich richtig bitter, wenn jetzt das Geld fehlt und diese Maßnahmen nicht mehr finanziert werden können. Deshalb sind jetzt auch wieder Forderungen nach einer Reform der Schuldenbremse laut geworden, beziehungsweise lauter geworden. Denn es ist absolut klar, es muss viel Geld investiert werden, um beim Klimaschutz voranzukommen. Und das ist auch deshalb wichtig, weil Deutschland ja auf EU-Ebene Verpflichtungen hat. Bei den Sektoren, die nicht vom Emissionshandel erfasst sind, also Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, gibt es Vorgaben, wie stark der CO2-Ausstoß sinken muss. Lastenteilung heißt das. Und wenn diese Vorgaben aus der Lastenteilung nicht eingehalten werden, dann kann es richtig teuer werden. Die Strafzahlungen, die dann fällig werden, können durchaus in die Milliarden gehen. Das heißt also, es geht so oder so um viel Geld in den nächsten Jahren. Das muss man sich halt einfach klar machen. Und damit sind wir am Ende unserer Folge für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gerne eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und allen ganz großes Dankeschön an Marc Hasenkleber und Peter Kruse, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und ganz herzlichen Dank auch an Jeanette Lechner und Markus Eickmann, die regelmäßig spenden.
Danke auch von mir und ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.